erwähnt, ich habe einen Abschnitt aus dem Propheten Hesekiel mitgebracht, am Anfang, also aus der Berufungsgeschichte Hesekiels. Hesekiel war ein Mann, der bei der ersten Deportation nach Babylon dabei war und er stammte aus einer Priesterfamilie. Im Allgemeinen teilt man das Buch Hesekiel in drei Teile. Das erste, Gerichtsworte für das Volk Israel. Der zweite Teil, Gerichtsworte für die Völker. Und zum Glück gibt es noch einen dritten Teil mit einem Ausblick auf eine heilvolle Zukunft. Im Predigttext geht es um einen Teil der Berufung Hesekiels. Die Israeliten saßen damals in Babylonien fest. Nichts war mehr so wie gewohnt, nicht mehr im gelobten Land wohnen. Fern der Heimat mussten sie unter Ungläubigen leben und der Tempel, die Wohnung Gottes, da wo man Gott begegnen konnte, die war ganz, ganz weit weg. Eine Zeit mit ungewisser Zukunft und sicher mit diversen Ängsten. Weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Ähnliches erleben wir doch auch gerade. Die Welt hat sich verändert durch das Machtgeplänkel einiger weniger. Einer meiner jungen Kollegen hat sich beschwert, dass die Jugend jetzt wieder zur Armee gehen soll. Ja, danke, dass es meine Kinder nicht trifft. Aber eine Aussicht auf Rente. Also umso näher ich der Rente komme, umso mehr habe ich den Eindruck, das wird wohl nichts werden. Also unsichere Zeiten. Aber gewisse Unterschiede zu Israel damals haben wir. Wir leben nicht in Gefangenschaft. Zugegeben, wir leben vielleicht in einer gottloseren Umgebung wie Babylon. Aber vielleicht nimmt uns trotzdem manches gefangen. Vor dem Abschnitt, den ich gleich lesen werde, ist in Hesekiel die Rede davon, dass Hesekiel eine Erscheinung Gottes hatte und eine Stimme zu ihm sprach. Er hatte Visionen, an deren Ende er auf sein Angesicht fiel und eben einen reden hörte. Und dann kommt Hesekiel 2, die Verse 1 bis 10 und Kapitel 3, die ersten drei Verse. Da heißt es: Und er sprach zu mir, du Menschenkind, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich. Und du wohnst unter Skorpionen, aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage und widersprich nicht, wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir und sie war außen und innen beschrieben und darin stand geschrieben Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, gib deinen Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie, und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Soweit der Text. Was hat das mit mir oder mit uns zu tun? Leben wir auch in Gefangenschaft wie die Israeliten damals? Gefangen von den Umständen unserer Zeit? Wie schon gesagt, unser Umfeld weiß immer weniger von Gott. Insofern sicher Parallelen zu den in Babylon lebenden Israeliten. Aber stopp mal, Andreas. Wir sind kein Hesekiel, kein Prophet und gehören auch nicht zum Volke Israel. Also, wo spricht mich der Text an oder wo spricht es euch vielleicht an? Schauen wir zuerst einmal auf Hesekiel, auf das, was Gott ihm da alles zumutet. Gott fordert Hesekiel auf, aufzustehen. Scheinbar bekommt er das nicht hin, denn es heißt dann, als Gott zu ihm sprach, kam der Geist und half ihm auf. Nun, das Problem habe ich nicht. Ich bin heute früh aufgestanden. Meine Kollegen meinen, ich habe senile Bettflucht, weil es meistens so früh um 4 ist, wo es mich aus dem Bett treibt. Das war heute ein bisschen später. Aber damit hatte ich kein Problem. Vielleicht bekomme ich ja alles hin. Wirklich? Es scheitert doch schon an so einfachen Sachen, wie meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das geht bei mir schon früh am Morgen los. Also keine Angst, meine Frau muss nicht leiden. Die schläft friedlich zu der Zeit. Aber auf dem Weg zur Arbeit, da gibt es Autofahrer, die scheinen nicht zu wissen, wozu das Gaspedal im Auto da ist. Die fahren ganz langsam vor mir her. Oder da gibt es dann auf Arbeit nette Kollegen, die meinen, dass ihr Problem so wichtig ist, dass es hätte gestern schon gelöst werden müssen. Wie reagiere ich darauf? Mit Gelassenheit und Liebe? Nun, das Auto vor mir würde ich am liebsten von der Straße schieben. Ein Glück, dass an meinem Auto kein Schiebeschild ist. Dem Kollegen, nun, dem würde ich gerne sagen, dass er bis zu meinem Ruhestand auf die Lösung seines Problems warten darf. Und wer sich an den Anfang erinnert, naja, die Rente scheint immer weiter weg zu sein. Und im frommen Leben? Wie sieht's da aus? Kriege ich da alles hin? Ich will es mal bildlich ausdrücken. Ich kralle mich regelrecht am Boden fest, damit ich nicht aufstehen muss. Damit ich nicht höre, was Gott mir sagt, was er mir vor die Füße legt, was das ist, was er jetzt von mir erwartet. Ich vermute mal, Hesekiel war da ein wenig besser wie ich. Er hat sich nicht am Boden festgekrallt. Er steht auf, als Gott mit ihm redete und ihn der Geist aufrichtete. Ich habe so die Vermutung, dass wir ohne Gott gar nichts können. Schon für so etwas Simples wie Aufstehen brauchen wir Gottes Hilfe. Oder anders, wenn wir das tun wollen, was Gott uns aufträgt, geht es nicht ohne seine Hilfe. Da sitze ich im Auto hinter dem Langsamfahrer und plötzlich kommt ein Gedanke an meine Schwester. Und ich weiß, meine Schwester fährt nicht so sehr gerne Auto. Ich will jetzt nicht sagen, es ist für sie eine Herausforderung, aber sie fährt sehr langsam. Sie kommt ans Ziel. Aber was wäre, wenn meine Schwester vor mir fahren würde? Dann könnte ich Abstand halten. Dann könnte ich langsam hinterherräumen. Und so tue ich es an diesem Morgen genauso. Wichtig ist, wenn uns solche Gedanken kommen, wenn uns bewusst wird, jetzt hier ist etwas anderes gefragt, jetzt nicht meine übliche Reaktion, sondern Gott will, dass ich meinen Nächsten liebe, dann muss ich reagieren, weil Gott nicht einfach die Fäden zieht und die Steuerung über mein Leben, übernimmt. Wenn Hesekiel liegen geblieben wäre, wer weiß, vielleicht gäbe es das Prophetenbuch gar nicht. Aber er hat sich von Gott aufrichten lassen und Gott gab ihm Kraft für die Dinge, die er tun musste. Vor ein paar Wochen habe ich innerhalb von einer Woche, also nicht mal ganz eine Woche, 3 Predigten gebraucht. Wenn ich ganz ehrlich bin, wären es eigentlich nur 2 gewesen. Eine Jugendstunde, eine Gemeinschaftsstunde und noch eine Bibelstunde dann am Mittwoch darauf. Ich gehe noch arbeiten. Wie macht man das dann? Und die, die mit mir im Hauskreis sind, die halten sich jetzt bitte die Ohren zu, weil die Jugendstunde und auch ein Teil von der Bibelstunde hat der Hauskreis an dem Dienstag vorbereitet, den wir glücklicherweise hatten. Also anders formuliert, zuhören, merken, zu Hause fix aufschreiben und dann geht das schon. Gott kennt meinen Terminkalender wesentlich besser wie ich. Und er sorgt für die Machbarkeit der Aufgaben. Was war der Auftrag Hesekiels? Vers 3 heißt es, und er sprach zu mir: Du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Hesekiel soll also nicht zu frommen, gottesfürchtigen Menschen gehen, nein, zu Menschen, deren Väter sich bis heute gegen Gott aufgelehnt haben. Vielleicht bin ich ja hier fehl am Platze. Vielleicht sollte ich in Freiberg auf dem Obermarkt stehen oder wo sonst Menschen sind, die störrische, abtrünnige Menschen Gott gegenüber sind, wo ich ihnen begegnen kann. Wer nun denkt, dass die Kinder besser sind wie die Väter, dem empfehle ich Vers 4. Die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Wenn ich diese beiden Aussagen so höre, ist es doch eigentlich überhaupt nicht sehr erfolgversprechend, denen Botschaft zu sagen. Und ich denke, das ist heute nicht wesentlich anders geworden. Was soll das dann also? Wenn die doch störrisch sind, lohnt doch der Aufwand gar nicht. Ist es womöglich umsonst verlorene Zeit, verlorene Liebesmühe? Aber Gott sagt zu Hesekiel, zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Also der Schöpfer aller Dinge spricht. Welche Reaktion wird es wohl geben? Gott hat da keinerlei Illusionen. In Vers 5 und Vers 7 heißt es, sie gehorchen oder lassen es. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Und dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Am Ende der Zeiten, wenn Gott Gericht hält, haben sie keine Ausrede. Davon wusste ich nichts. Ich denke, sie werden sich erinnern an den Propheten, an den Boten, den Gott ihnen geschickt hat. Und sie haben nichts dagegen einzuwenden. Nichts, was ihnen zum Heil gereicht. An was erinnern wir uns? Oder an wen erinnern wir uns so? Ich habe vorhin schon von unserem jungen Kollegen erzählt. Interessant ist, wenn wir von DDR-Zeiten Erich Honecker erzählen, dann ist er immer ganz leise. Davon hat er keine Ahnung. Logisch, 2000 erst geboren, so alt ist er noch nie. Mit den Namen Trump und Putin können zur Zeit wohl alle was anfangen. Bleibt nur die Frage, wie lange noch. Wenn wir uns umhören, merken wir, dass immer weniger etwas mit Gott und Christsein anfangen kann. Okay, ohne Gott geht's nicht ganz, aber die meisten reden dann von der Kraft, von der Energie, einem höheren Wesen oder dem Universum, was alles lenkt und leitet. Aber wenn man auf Jesus zu reden kommt, dann wird's ganz schnell still, dann wird's ganz schnell ganz eng. Ich weiß noch, wie vor einigen Jahren mein damaliger Chef mit mir diskutierte, dass Pfingsten ein sozialistisches Fest ist. Ja klar, die DDR hat es vereinnahmt, aber stimmt nicht. Ein andermal diskutierte er mit mir darüber, dass es 3 Weise aus dem Morgenland waren. Ich hoffe, ihr seid nicht der Meinung, weil davon steht nichts in der Bibel. Das christliche Abendland gibt es nicht mehr. Wir leben wie die Israeliten damals in Babylon unter Heiden, ja unter gottlosen Menschen. Aber das entbindet Hesekiel nicht von seinem Auftrag und uns auch nicht. Unser Auftrag, Matthäus 28, 19, der sogenannte Missionsbefehl, geht hin und lehret alle Völker und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Noch einmal Hesekiel. Im Vers 6 wird ihm gesagt, du lebst unter widerspenstigen und stachlichen Dornen und Skorpionen. Wer schon mal in Dornen hineingelangt hat, der weiß, das ist unangenehm oder kann ganz schön wehtun. Und ich glaube, niemand von uns würde sich freiwillig auf eine Wiese mit Dornen legen, um sich zu sonnen, um sich zu erholen. Und der Stich eines Skorpions soll auch nicht ohne sein, allerdings kann ich da nicht mitreden, das habe ich noch nicht erlebt. Wenn wir Gottes Wort weitergeben, kann das unangenehm werden. Von Interessenlosigkeit, was meistens ja noch gar nicht so schlimm ist, bis offenen Anfeindungen ist da alles möglich. Meist sind die Menschen heute so tolerant, dass sie zuhören, allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. So nach dem Motto, lass doch den frommen Spinner. Oder dann kommt Ablehnung ganz konkret, du bekehrst mich nicht. Richtig, kann ich nämlich nicht, das kann nur Gott. Ich kann nur Bote sein. Warum ist das so, habe ich mich gefragt. Der noch Regent dieser Welt, der Teufel, wird es uns schwer machen, weil er nicht will, dass die Menschen Gott die Ehre geben. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir müssen keine Angst davor haben, denn Jesus ist mit uns. Gottes Zeugen haben kein bequemes Leben, weil sie anecken, Widerspruch wecken, weil sie versuchen, den Menschen die Augen für die Wahrheit zu öffnen. Kennen wir das? Oder ist unser Glaube sehr bequem geworden? Gott sagt zu Hesekiel, du musst dich nicht fürchten. Sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sie werden sich wohl in ihre Widersprüche verstricken. Ein kleines Bild, was mir beim Vorbereiten kam, also eine Erinnerung. Trump steht mit der Bibel in der Hand und hat doch eine Menge Leid zu verantworten. Wie passt das zusammen? Dann wird es komisch in unserem Text. Ab Vers 8 ist da von der Schriftrolle die Rede. Hesekiel bekommt die Schriftrolle gereicht, die er essen soll. Darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Er aß sie und sie schmeckte wie Honig. Ach und Weh schmeckt wie Honig? Vermutlicherweise, weil ja in den Prophetenbüchern nicht nur dieses Ach und Weh, welches Gott beklagt, steht, sondern dass er immer noch seinem Volk die Hand reichen will. Immer noch darauf wartet, dass wir Menschen zu ihm umkehren. Ich glaube nicht, dass das Wort wörtlich gemeint ist mit der Schriftrolle. Also keine Angst, wir müssen heute zu Hause nicht unsere Bibel verspeisen, wir dürfen den Sonntagsbraten ruhig genießen. Die Bibel, gerade die Propheten, sind mit der Klage Gottes gefüllt, aber eben auch mit seiner Gnade. Und das müssen wir erstmal verstehen, das müssen wir verinnerlichen, das müssen wir begreifen, davon müssen wir überzeugt sein, dass wir losgehen können, diese Botschaft zu verkünden. Gott klagt über sein Volk und sicherlich auch über uns, die wir manchmal doch so weit weg von ihm sind. Es ist nicht unbedingt eine populäre Nachricht, aber Gott ist ein liebender Gott und das liegt uns viel eher. Am besten wäre doch, wir kämen alle in den Himmel. Also nicht bloß wir hier, sondern die da draußen auch. Zugegeben, das Angebot steht. Das Problem dabei ist nur, jeder Mensch muss das für sich selbst annehmen. Nur wer Gottes Wort vertraut und Jesus als seinen Herrn annimmt, kommt in den Himmel. Nur weil Jesus dafür garantiert, nicht weil ich so gut bin oder so viel leiste. Der Himmel wird geschenkt aus Gnaden und nicht verdient. Und die anderen, die dieses Angebot, die Gott ablehnen, wo reden wir noch von der zweiten Möglichkeit nach dem Tod? Die eine ist der Himmel und die andere ist die Hölle. Wenn ich ohne Gott sein will, dann ist für mich im Himmel kein Platz, denn da ist Gott. Die Bibel nennt den einzig möglichen anderen Ort Hölle. Und da heißt in Matthäus 13, Vers 42, dort wird Heulen und Zähneklappern sein. Wie sieht es mit dem Verspeisen des Wortes Gottes bei uns aus? Beschäftigen wir uns intensiv mit Gottes Wort, setzen wir uns mit ihm auseinander, zerlegen es, um Kraft und Energie daraus zu gewinnen? Jeremia 15, 16 heißt es, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Wisst ihr, eine Predigt vorbereiten ist für mich ein intensives Auseinandersetzen mit dem Wort Gottes. Das kostet Zeit. Aber ich habe das meiste davon. Und wenn ich all das jetzt hier von euch verklickern wollte, würde ich wahrscheinlich über 60 Minuten hier stehen. Keine Angst, wird nicht werden. Aber ich will es an einem Gegenbeispiel deutlicher machen. Das Lesen der Losung am Morgen, ich würde mal sagen, gehört zu meinen Morgenritualen. Ich hatte einen frommen Kollegen auf Arbeit, der zwar in einer anderen Abteilung arbeitete, mittlerweile ist er im Ruhestand, aber wenige Stunden später, so könnte es mir oft passieren, klingelte das Telefon und wir schwatzten und irgendwann nahm er Bezug auf die Losung. Naja, ich hatte sie ja morgen gelesen, das war vielleicht keine 4 Stunden her, aber keine Ahnung, um was es am Morgen noch ging. Um nicht allzu blöd dazustehen, habe ich am PC fix die richtige Seite aufgerufen und es nochmal nachgelesen. Irgendwann fiel meinem Kollegen auf, dass im Hintergrund Tastengeklapper zu hören war und er fragte, ob ich nebenbei noch arbeite. Wisst ihr, mit Gottes Wort auseinandersetzen, so dass wir es behalten. Mit Gottes Wort, verinnerlichen, so dass, der Geist Gottes uns nur auf die Schulter klopfen muss, damit uns bekannt ist, was jetzt dran ist. Darum geht es. Haben Sie die Bibel schon mal durchgelesen? Ganz durchgelesen? Es lohnt sich. Es gibt verschiedene Bibellesepläne mit verschiedenen Zeiten, wo man das dann schafft. Aber ich warne, es ist anstrengend und es fordert unsere Ausdauer heraus. Aber es ist gut. Ich hatte jetzt ein Aha-Erlebnis, als ich es mal wieder getan habe. Und ich gebe ehrlich zu, eigentlich kenne ich den Text. Eigentlich war mir das bewusst. Gott ließ sein Volk 38 Jahre durch die Wüste laufen. Warum? Weil sie das gelobte Land nicht einnehmen wollten. Weil sie Angst vor denen hatten, die dort wohnten und Gott nicht zutrauten, dass er das im Griff hat. 38 Jahre sind die Israeliten sozusagen im Kreis gelaufen, um dort wieder anzukommen, wo sie schon mal standen, sodass sie insgesamt 40 Jahre unterwegs waren. Mein Aha-Erlebnis war aber die Tatsache, dass Gott mitgegangen ist. Gott hat nicht einfach gestraft, jetzt schert euch weg, kommt in 38 Jahren nochmal wieder, sondern nein, Gott ist mit seinem Volk mitgegangen, er hat es beschützt, er hat es versorgt, er war dabei. Man könnte sagen, Gott straft, aber er trägt die Strafe mit. Was für einen Gott haben wir. Gott beauftragt uns Menschen, uns Christen, seine Botschaft in die Welt zu tragen. Nicht bloß die Propheten, Pfarrer und theologisch Gebildeten. Jesus gab den Missionsauftrag seinen Jüngern, seinen Nachfolgern. Damit sind auch wir gefragt. Und wo setzen wir das um? Es ist nicht unsere Verantwortung, ob die Hörer die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Selbst Gott ist sich ja bewusst, dass sie hören oder nicht. Aber wir sind die, die ihnen es sagen müssen. Gott liebt jeden Menschen. Wer weiß das heute noch? Und jeder kann aus Gnaden gerecht werden. Ich muss es nicht durch meine Leistung erringen. Es kommt auf meinen Glauben an, auf meine Treue, die Tatsache der Gnade Gottes anzunehmen. Aber etwas später im Hesekiel steht ein Vers, Hesekiel 3,18, wenn ich zum Gottlosen sage, du musst sterben und du gibst diese Warnung nicht an ihn weiter und redest nicht mit ihm, um ihn von seinen bösen Taten abzubringen, damit er am Leben bleibt, dann wird er wegen seiner Sünde sterben. Doch ich werde dich für seinen Tod zur Verantwortung ziehen. Bin ehrlich, da wird mir etwas mulmig. Wisst ihr, Gott ist ein Gott, der zu fürchten ist. Und deshalb suchen wir Menschen zu gewinnen, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief 5.
Gott ist zu fürchten.
Er ist der Schöpfer aller Dinge. Und seine Gedanken, so haben wir in der Textlesung gehört, sind so viel höher wie unsere. Seine Pläne können wir nicht bis zum Ende ergründen. Aber als seine begnadigten Kinder sind wir gefordert. Deshalb, lasst uns anfangen zu erzählen von dem, was Gott für uns getan hat. Den Israeliten ist gesagt, 5. Mose 4, Vers 9, nehmt euch jedoch in Acht. Vergesst niemals, was der Herr für euch getan hat. An diese Dinge sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt. Und ihr sollt euren Kindern und Enkeln davon erzählen. Wie schnell vergessen wir, was wir mit Gott erlebt haben und werden womöglich undankbar. Manches, was mein Vater erzählt hat, manches, was mein Vater uns vorgelebt hat, hat bei mir bis heute Auswirkungen. Vor Jahren, im Wort zum Sonntag, war ein Pastor, der erzählte, wie er zum Glauben gekommen ist. Er erzählte, dass seine Oma, wenn er bei ihr zu Besuch war, jeden Abend mit ihm ein Gebet gesprochen hat. Ich bin klein, mein Herz mach rein und so weiter. Und dann kam er in eine Situation in seinem Leben, wo er diesen Gott anrufen wollte, wo er sich an ihn wenden wollte. Und es ist ihm nichts anderes eingefallen wie dieses Kindergebet. Und er sagt, das war meine Wende. Lasst uns weitererzählen. Engeln, Kindern, in der Familie, das, was wir mit Gott erlebt haben. Und dann lasst es uns miteinander teilen in der Gemeinde. Miteinander unsere Erlebnisse, unsere Erfahrungen, damit das Gotteslob größer wird. Damit andere getröstet und gestärkt werden. Ein Beispiel, einige Jahre schon her, Gundula Rudloff war noch als Pfarrerin bei uns. Da gab es Situationen im Gottesdienst, wo Menschen vorgingen und erzählten, was sie mit Gott erlebt hatten. Und ich entsinne mich noch, ich saß auf der letzten Bank, ich würde jetzt mal sagen, war nicht so ganz zufrieden mit meinem Frommsein. Ich wusste, da ist manches im Argen und dann kommt da eine Frau, stellt sich vorn hin und erzählt von einem Baum, der in ihrem Garten steht, den keiner fällen wollte. Und dann kam Sturm auf. Und sie erzählte, dass sie betete, dass Gott das in seine Hände nimmt. Und am nächsten Morgen, so berichtete sie, dass dieser Baum genau mit seinen beiden Ästen rechts und links von einem Rosengitter lag und keinen großen Schaden angerichtet hat. Wisst ihr, was ich in meiner letzten Bank gedacht habe? Gott, wenn du das auf die Reihe kriegst, dann kriegst du vielleicht auch mein Problem auf die Reihe. Ich kann euch sagen, er hat es auf die Reihe gekriegt. Erzähl mir uns untereinander, was Gott uns an Guten widerfahren lassen hat, damit andere getröstet werden, damit andere Mut fassen, dass dieser Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, es gut mit uns meint. Und dann dürfen wir rausgehen zu unseren Nächsten, zu den störrischen, unfrommen, ungläubigen Menschen und ihnen erzählen, was unser Gott für uns getan hat. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns zeigt, wo wir seine Boten sein können. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns die rechten Worte schenkt, die bei unserem Nächsten ankommen. Und wir müssen ihn bitten, dass wir nicht kneifen, wenn uns Gott klar macht, jetzt bist du dran. Eine Frau erzählte mir jetzt, du Andreas, das ist doch gar nicht so einfach, draußen vor fremden Leuten was erzählen. Sage ich, ja, du musst es trotzdem tun. Ich habe diese Woche ein Erlebnis gehabt, eine unserer Kolleginnen schwatzte mit mir über Arbeitsverträge und wer mich kennt, der weiß, dass ich 27 Jahre lang nur mit Drittmittelverträgen und einem halben vollen Anstellung an der Bergakademie beschäftigt wurde. Und ein Jahr lang oder knappes Jahr lang war ich nur mit einem halben Gehalt an der Bergakademie beschäftigt und habe mit diesem halben Gehalt unsere Familie ernährt, über Wasser gehalten und es ging uns nicht schlecht. Warum? Weil Gott 20 oder 25 Jahre vorher schon meine Mutter beschwatzte, ich sollte eine Sparversicherung abschließen. Also ich musste jeden Monat etwas einzahlen und dann sollte ich nach 20 oder 25 Jahren eine große Summe ausbezahlt bekommen. Zwischendrin lag die Wende, da wurde das alles eingestampft im Sinne von, ich musste nichts mehr einzahlen und man hat mir versprochen, auszahlen tun sie. Und dann kam dieses Jahr, wo ich nur ein halbes Gehalt hatte und der Mensch aus der Werkstatt, der unser Auto reparierte, sagt, ich krieg's den nur wieder, wenn du neue Reifen aufziehen lässt. Die sind tot. wie geht das? Es geht, weil zu dieser Zeit genau dieses Geld bei uns ankam. Wir könnten Reifen kaufen und noch manch anderes. Gott wusste 20 Jahre vorher, was wir brauchen und gab es uns zur rechten Zeit. Ich wünsche uns, Ihnen und mir, dass wir gegen diese Auflehnung gegen Gott angehen. Erstmal für uns selbst, aber dann in unserem Umfeld. Ich wünsche uns, dass Gott uns in der neuen Woche zeigt, wie wir mit unserem Leben ihm die Ehre geben können. Wenn er uns meint, wenn er meint, du bist jetzt dran. Ein Mann aus meiner Jugendzeit, ein frommer Mann, der hat immer zu uns gesagt, Andreas, wenn dir das Herz bis hier hochschlägt, dann bist du dran. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir losgehen, den Menschen von unserem wunderbaren Gott erzählen und wir in dem Sinne eine gesegnete neue Woche haben. Amen.